Europa to go. Ein Podcast, der dich ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie. Erfahre es im Podcast Europa to go. In dieser Folge spricht Uwe Sattler, Journalist beim ND und Redakteur der Europaplattform diezukunft.eu mit Özlem Demirel. Sie ist Sprecherin der Delegation Die Linke im Europaparlament. Özlem ist 2019 das erste Mal ins Europäische Parlament gewählt worden. 2024 zog sie abermals mit zwei weiteren VertreterInnen der Deutschen Linkspartei in die Europäische Volksvertretung ein.
Zunächst einmal, die Europawahlen sind ja noch nicht allzu lange her. Zwar hat sich das Parlament bereits konstituiert. Ihr als deutsche Linkspartei habt ja nicht so gut abgeschnitten gehabt. Ich glaube, ihr habt es geahnt, dass es nicht so gut ausgehört. Du bist sehr lange dabei, du bist lange Zeit Europaabgeordnete. Was empfindet man dann plötzlich, wenn man merkt, es hat sich ja gut nicht ganz halbiert, aber man ist doch sehr stark geschrumpft? Wie ist das bei dir angekommen?
Ja, also wenn du ganz ehrlich wissen willst, was ich in dem Moment gedacht habe, ich sag's mal frei und undiplomatisch raus, dann habe ich natürlich gesagt, ja scheiße. Und die Wahrheit ist, dass ich in dem Moment auch gedacht habe, ja scheiße, genau das ist alles eingetreten, wovor auch ich und andere immer wieder gewarnt haben. Es war ein schlechtes Ergebnis für die Linke als Partei, aber auch ein Ergebnis, wo insgesamt ja gesellschaftlich eher ein Rechtsruck sehr deutlich geworden ist. Mhm. Und ich dachte mir, als Partei sind wir jetzt in der Verantwortung, ernsthaft mit uns selbst vor Gericht zu gehen und darüber zu reden, was sind die Mängel, wo sind die Leerstellen, die eine politische Linke irgendwie in diesem Land offen lässt, dass eben Rechte und Rechtspopulisten so stark abschneiden können.
Apropos Europawahlen. Vom 6. bis 9. Juni 2024 wurde das neue Europaparlament gewählt. In den 27 EU-Mitgliedstaaten wurden die 720 Abgeordneten in direkter Wahl bestimmt. Stärkste Kraft wurden die Christdemokraten, die 188 Mandate erlangten, gefolgt von den Sozialdemokraten mit 136. Die Linksfraktion kam auf 46 Sitze. Das sind 9 mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Allerdings gibt es nur 3 Linksabgeordnete aus Deutschland. Von 2019 bis 2024 waren es 5.
Klar, du hast es von den Rechten gesprochen. Sie sind in allen europäischen Ländern stark geworden und werden leider Gottes auch weiter stärker, wie man auch bei den jüngsten Landtagswahlen in Deutschland sieht. Die Frage ist trotzdem, die Wahlen wurden ja offensichtlich ja doch sehr national entschieden, während der europäische Aspekt dabei weniger eine Rolle spielt. Bist du da enttäuscht? Ich meine, ihr als Delegation Die Linke und ihr als Fraktion The Left habt sehr, sehr viel erreicht in der letzten Legislaturperiode. Du persönlich kannst dir mehrere Sachen ans Revers heften, die ihr erreicht habt. Ich sage nur als ein Stichwort Mindestlohnrichtlinie. Bist du da, ich will mal sagen, auch persönlich sauer gewesen, weil du sagst, Mensch, wir haben hier in Brüssel, in Straßburg so eine gute Arbeit gemacht und eigentlich wären wir dafür jetzt nicht entsprechend belohnt?
Nein, also gegenüber den Wählerinnen und Wählern, wenn das die Frage ist, ob denen böse gewesen bin. Ja. Nein, im Gegenteil. Was ich mir aber gedacht habe, ist, also erstens, dass auch Europawahlen national entschieden werden, ist keine Überraschung, denn die Realität ist, dass Menschen sich sozusagen da, wo sie ihr Sein haben, in dieser Sphäre natürlich handeln und agieren und ihre Entscheidung treffen. Und das ist dann natürlich die Umstände in Deutschland, die dazu führen, dass Menschen sich für diese Partei oder jene Partei entscheiden. Mhm. Insofern ist das für mich gar nicht die Überraschung. Es wäre eher überraschend, wenn das sozusagen ein sehr abstraktes, wie auch immer, Gefüge der EU wäre, was nur die Wahlen entscheiden würde. Das Zweite ist, nein, gegenüber den Wählerinnen und Wählern war ich nicht sauer, aber ich bin ja ein relativ ehrlicher Mensch. Ich war sozusagen gegenüber meiner Partei sehr sauer und habe halt klar und deutlich auch an dem Wahlabend in meiner Ansprache ganz kurz gesagt, was ich in diesen Wahlen gespürt habe, war eine große Verunsicherung in der Bevölkerung, auch eine Suche nach dem, was anders sein kann, als wie es ist und eine sehr große Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen jetzt. Mhm. Und eine linke Partei, die darauf keine Antworten gibt, geben kann oder geben will, ist dann halt zum Scheitern verurteilt. Ich habe das auch sehr offen irgendwie angesprochen. wie gesagt, ich mache immer sehr ehrliche Politik, aber es war eine Strategie unserer Partei zum Beispiel zu sagen, zum Thema Krieg und Frieden sagen wir nicht so viel, denn das ist ein Thema, das polarisiert und spaltet auch unser Elektorat und ähnliches. Aber das Thema Krieg und Frieden, egal ob Ukraine, egal ob Gaza, waren halt sehr bestimmend in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Debatte.
Ja.
Und ganz ehrlich, eine Partei, die zu den herrschenden Fragen, gesellschaftlichen entscheidenden Fragen keine Antwort gibt, ist zum Scheitern verurteilt. Insofern, ja, ich war sauer, sage ich ehrlich, aber ich war nicht sauer auf die Wählerinnen und Wähler. Ja. Selbst wenn ich natürlich klar und deutlich mache, dass die Rechtspopulisten wie Höcke, AfD es keine Alternative sein können, sondern sauer auf das, was die Linke selber geschafft oder nicht geschafft hat.
Mhm. Du hast jetzt ein paar wunde Punkte angesprochen, die ja auch schon in der Partei thematisiert wurden. Aber was hätte das dann für Konsequenzen für euch als Delegation in Brüssel? Ich meine, nach meiner Beobachtung habt ihr ja nicht so viel falsch gemacht. Also eigentlich müsstet ihr sagen, okay, die Partei in Deutschland hat jetzt einen Nachholbedarf, was eben aufgearbeitet werden muss. Aber für uns in Brüssel, wir müssen da ansetzen, wo ihr aufgehört habt. In dem Punkt weitermachen, an dem wir aufgehört haben, um unsere gute Arbeit hier eben fortzusetzen.
Ich glaube, es ist unzureichend. Also klar, natürlich habe ich für die europäische Mindestlohnrichtlinie gekämpft und die war wichtig und die ist entscheidend und die führt dazu, dass wir in allen europäischen Mitgliedstaaten im Moment darüber Diskussionen haben und Kampagnen haben, dass die Mindestlöhne anständig erhöht werden müssen, weil das nun mal Armutslöhne sind und so. Natürlich ist das richtig und natürlich ist das jetzt nicht so, dass ich sage, war doch nicht richtig oder so. Aber ich glaube, es wäre unzureichend, als Antwort zu sagen, aber wir haben ja eine so tolle Arbeit gemacht, nur diejenigen da irgendwo in Deutschland.
Apropos Mindestlohnrichtlinie. Fast 21 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind trotz Arbeit arm. Die im Oktober 2022 beschlossene EU-Mindestlohnrichtlinie legt als Lohnuntergrenze nach dem Keitz-Index 60% des nationalen Bruttomedianlohns bzw. 50% des Bruttodurchschnittslohns fest. Die Richtlinie trägt insbesondere auch die Handschrift der Linksfraktion im Europaparlament. Özlem Demirel war wesentlich daran beteiligt.
Dann ist es eben unzureichend, wie die Linke ihre Position runterdekliniert. Und jetzt mal ganz ehrlich, das linke Wahlprogramm war meines Erachtens auch an vielen Stellen einfach nur so ein paar Bundestagsfraktionen übertragen auf die EU-Ebene. Das funktioniert auch nicht. Ja. Mir geht es nicht darum, irgendwie Fachexperten oder Fachidiotie zu betreiben. Aber entweder man macht das oder man macht halt grundsätzliche Politik. Aber was wir ein bisschen gemacht haben in diesen Wahlen, war weder Ei noch Henne noch irgendwas. Es war weder wirklich fachlich, es war noch grundsätzlich. Es war irgendwie ein Dazwischenschwimmen und wir versuchen uns mal durchzulavieren. Und du kannst dich halt in gesellschaftlich polarisierten und zugespitzten Zeiten nicht irgendwie durchlavieren. Also das ist ja das, was man überall sieht. Und du hast ja eben auch zu Recht gesagt, es ist ja nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland dieser Rechtsruck zu spüren gewesen, sondern überall anders. Und das bedeutet meines Erachtens auch ein bisschen, dass die politischen Linksparteien in Europa und weltweit mit ihrer Arbeitsweise wie bisher, mit ihren Antworten, die dann auf Forderung A, B, C nur zugespitzt sind, aber nicht darüber hinaus Kausalitäten erklären, eine Analyse vornehmen, eben unzureichend sind. Das ist wahrscheinlich auch eine Lehre, die man daraus mitnehmen muss. Es ist halt eine Welt, die im Umbruch ist, die kriegerisch ist, die voller Verwerfung ist, die voller Elend ist, gekoppelt an diesem Elend, die voll damit ist, dass Menschen fliehen müssen, emigrieren müssen, die Wirtschaftsweise, die Produktionsweisen umgestellt werden. Viele Menschen das Gefühl haben, dass sie verarmen, Mittelschichten erodieren. Und da muss die Linke auch mal grundsätzliche Antworten geben. Ich meine, auf Parteitagen zu schreien, wir sind irgendwie gegen den Kapitalismus, aber dann in deiner konkreten Alltagspolitik eben diese Entlarvung des Kapitalismus und die Formulierung einer Alternative nicht herbeiführen zu können, zeigt dann halt, dass du dann unzureichend bist in deinen Antworten.
Ich glaube, ich kann diese Analyse von dir nachvollziehen. Meine Frage wäre jetzt, die sie unmittelbar auf gibt. Du hast ja sehr kritisch dich dazu geäußert. Was habt ihr jetzt als drei Abgeordnete mitgenommen aus diesen von dir jetzt dargestellten Problemen innerhalb des Wahlprogramms, des Parteiwahlkampfes auch?
Also als erstes ist natürlich klar, wir sind jetzt auch nur noch drei linke Abgeordnete im Europäischen Parlament bei der Fülle an Themen, die dann bearbeitet werden müssen. Das ist halt natürlich für uns auch klar, dass es relativ viel Arbeit sein wird. Natürlich werden wir fachlich, also was wir vorher sozialpolitisch gefordert haben, werden wir jetzt weiterhin fordern. Wir wollen, dass es Mindestsicherungssysteme in der EU gibt, die vor Armut schützen. Wir wollen, dass irgendwie gute Mindestlöhne tatsächlich durchgesetzt werden nach dieser Richtlinie. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen und eben darauf achten, dass nicht immer nur die Konzernprofite und deren Interessen in der EU-Blase im Vordergrund stehen. Daran wird sich nichts ändern, aber wir müssen in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wahrscheinlich doch nochmal irgendwie anders fokussierter arbeiten. Wir müssen das, was wir an Arbeit leisten, besser transportieren in die Bundesrepublik Deutschland und wir müssen halt Diskussionen führen. Es ist nicht eine Frage nur von drei linken Abgeordneten hier im Europaparlament, sondern von der Gesellschaft Linken und politischen Linken heutzutage. Wir müssen auch ernsthaft zum Beispiel heute darüber diskutieren, was es heißt, antifaschistische Arbeit im Hier und Jetzt zu machen. Und wir müssen es lernen, eben nicht nur kurzfristig auf Trends zu reagieren als Partei, sondern zu sehen, wohin Trends sich entfalten können oder entwickeln können und da sozusagen vorausschauend auch Politik entwickeln können. Also die Diskussion darüber, antifaschistische Arbeit, was bedeutet das heute, hätten wir vor 2 Jahren als Partei führen müssen. Und es ist nicht so, dass das nicht Leute angesprochen haben, dass wir das führen müssen, weil das wie bisher ist eben unzureichend.
Özlem, du hast angesprochen, dass ihr nur noch 3 Abgeordnete seid in der Delegation Die Linke im Europäischen Parlament. Du hast einen riesen Strauß von Themen jetzt aufgemacht. Meine Frage wäre, könnt ihr drei, kann die Fraktion denn generell diese vielen Fragen, die du angesprochen hast, weiter bearbeiten? Oder wie macht ihr das? Wollt ihr euch eventuell noch breiter thematisch aufstellen, was eine Verzettelung bedeuten würde? Wollt ihr euch jetzt auf Themen konzentrieren? Ich sag mal jetzt, weil du gerade vor mir sitzt, eben Krieg und Frieden, Militarisierung, EU-Abschottung etc. pp. Fragen auch Carola beispielsweise, Landwirtschaft, Umwelt, Klima. Wie siehst du das? Ist das zu machen mit 3 Leuten überhaupt noch?
Also wir sind ja eine Fraktion, die auch über die Delegation hinausreicht. Natürlich wirst du nicht alles abdecken können. Das ist auch nicht die entscheidende Frage. Aber wenn es jetzt um die konkrete Aufstellung geht, also Carola arbeitet jetzt zu den Themen, wie du schon richtig gesagt hast, Umwelt, Agrar, Klima. Martin macht Finanzen, also Handels- und Wirtschaftsfragen, also Währungsfragen vor allen Dingen in dem Bereich. Und ich mache eine Fülle an Themen, Arbeit und Soziales, Krieg und Frieden, Außenpolitik und habe zusätzlich noch den Liebe-Ausschuss jetzt übernommen als stellvertretendes Mitglied, was der Ausschuss für freiheitliche Rechte und auch Grenzregime, also Migration und andere Fragen, innenpolitische Fragen der EU betrifft. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie natürlich noch mehr Fragestellungen, zu denen ich arbeite, aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich zu jedem XY-Thema irgendwie was machen kann. Ich fokussiere natürlich und mein Fokus war schon immer, übrigens nicht nur im Europaparlament, sondern grundsätzlich natürlich die Frage von Krieg und Frieden, die Frage von sozialer Gerechtigkeit, von Krise, Kapitalismus und die Klassenfragen. Also wie geht es der Arbeiterschaft, den Armen, die ich übrigens zu einer Klasse zusammenzähle? Und da wird man halt agieren müssen. Ich glaube, was aber ganz, ganz wichtig sein wird, ist auch die Präsenz vielmehr auch in der Bundesrepublik Deutschland zu stärken und hier zu antworten. Also ich werde das weitermachen, was ich bisher gemacht habe, nur vielleicht nochmal versuchen, das klarer und fokussierter und lauter zu machen.
Du hast jetzt eine wichtige Aufgabe verschwiegen, Özlem, die du auch jetzt übernommen hast mit der neuen Legislaturperiode. Du bist Sprecherin der Delegation Die Linke. Was muss man da machen als Sprecherin? Erklär mal, was heißt das jetzt? Was macht man als Sprecher der Delegation?
Ja, also Delegationssprecher bedeutet an dieser Stelle tatsächlich, also wir haben eine ganz andere Arbeitsweise im Europäischen Parlament als jetzt zum Beispiel im Deutschen Bundestag oder so. Also die Abstimmzeiten, die Abstimmungslisten und so sind sehr, sehr kurz. Da haben wir gar nicht so viel Zeit, viel zu diskutieren, aber halt die Delegation zusammenhalten, Fragen, organisatorische Fragen der Delegation besprechen, die Delegation bei Bedarf nach außen vertreten und die Delegation im Büro der Fraktion vertreten. Also es ist jetzt nicht so, dass alles bei uns in den Fraktionssitzungen ausgiebig entschieden und diskutiert wird, sondern es gibt ein Büro, da schickt jede Delegation einen Delegationsleiter, eine Delegationsleiterin hin aus den unterschiedlichen Parteien und Ländern und da werden organisatorische, aber manchmal auch administrative Entscheidungen, die auch inhaltlichen Ausmaß haben, getroffen. Dafür bin ich jetzt zuständig. Also das heißt, noch mehr zu tun.
Du hast jetzt auch schon die Frage der Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion angesprochen. Wie ist deine Einschätzung? Läuft das ganz gut? Und sag's mal ganz offen. Ich glaube jetzt, The Left ist ja nicht unbedingt eine sehr pflegeleichte Fraktion. Die ist ja sehr heterogen zusammengesetzt mit ganz verschiedenen Positionen teilweise auch. Wie siehst du das aus deiner bisherigen Erfahrung als Abgeordnete? Passt ihr gut zueinander? Könnt ihr gut zusammenarbeiten? Siehst du auch Konflikte oder sagst du, diesen Delegationsleuten gehe ich lieber aus dem Wege? Oder wie findet ihr zusammen? Es gibt ja viele Streitpunkte.
Menschlich gehe ich niemanden aus dem Wege und menschlich kann ich mit allen gut. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch beherrschen können muss, dass man halt auch eine menschliche Ader hat, wo man also gerade als Linker, wenn man Solidarität predigt, auch Solidarität zu leben. Aber natürlich gibt es Differenzen in der Fraktion. Die werden ja auch manchmal sehr deutlich, wenn zum Beispiel um das Thema Ukraine geht.
Ja, das hätte ich dieses gefragt, Özlem. Ja.
Da haben wir Delegationen, die dafür stimmen, mehr Waffen, Taurus-Raketen oder Ziele in Russland zu treffen. Wir haben Delegationen, die das klar und vehement ablehnen. Wir haben Delegationen, die da in der Mitte rumschwimmen. Und bei der deutschen Linken ist es dann auch ein bisschen ähnlich divers. Deshalb, diese Auseinandersetzung muss man führen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man diese inhaltlichen Debatten gerade jetzt führen muss. Also man kann auch nicht nur so tun nach...
Apropos Fraktionen. Im neuen Europaparlament gibt es 8 Fraktionen und eine Gruppe fraktionsloser Abgeordneter. Dazu gehören unter anderem die 6 Parlamentarier des BSW. Das Spektrum der Fraktionen reicht über Konservative, Sozialdemokraten, Grüne, Linke und Liberale bis zu mehreren rechtspopulistischen und rechten Fraktionen.
Spanischen und finnischen Grünen oder Sozialdemokraten auch andere Positionen zu Palästina zum Beispiel als die deutschen Grünen und Sozialdemokraten oder so. Und zwar sehr knallharte. Und deshalb ist es nicht nur ein Phänomen der europäischen Linksparteien, vielleicht ein Phänomen der europäischen Politik insgesamt. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Bisher läuft die Arbeit eigentlich ganz gut. Es gibt die Unterschiede. Und was wir jetzt zum Beispiel geschafft haben, ich bin jetzt neuerdings auch Schattenberichterstatterin für das Thema Ukraine. Also ich bin für die Fraktion zuständig im Auswärtigen Ausschuss für das Thema Ukraine, unter anderem für dieses Thema. Und wir haben jetzt eine Resolution vorgelegt. Also die Wahrheit, die bittere Wahrheit ist, dass unsere Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode aufgrund der diversen Positionen, die es gab, keine gemeinsame Resolution zustande gekriegt hat. Und ich arbeite jetzt seit nach der Sommerpause an dem Thema. Wir haben erstmalig als Linksfraktion eine eigenständige Resolution, wo wir unsere Position deutlich gemacht haben, auf den Tisch gelegt. Okay, die schwedische und finnische Delegation hat zu Protokoll gegeben, dass sie da eine andere Auffassung hat, weil sie eben der Meinung ist, man muss diesen Krieg bis zum Sieg führen und dafür alle militärischen und politischen und finanziellen Hilfsleistungen machen. Aber der Rest hat sich darauf geeinigt. Also es geht. Und es war, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, dass man da auch die Position deutlich machen konnte.
Und ist es dann so eine Art der kleinste gemeinsame Nenner, den du dann für die Fraktion gesucht und gefunden hast? Ich meine, die Skandinavier, das sind ja genau diejenigen, die schon immer diese Position gehabt haben zum Ukraine-Konflikt, auch hinsichtlich des Eskalationskurses gegenüber Russland. Sagst du dann, okay, dann setzen wir unsere Ziele als Linksfraktion nicht so hoch an, damit alle zumindest zum Teil mitstimmen? Oder gehst du als Schattenberichterstatterin immer erstmal mit der Maximalvariante rein? Also einfach mal diese Arbeitsprozesse zu verstehen.
Also wenn man meine Analyse des Krieges in der Ukraine betrachtet, dann sage ich, dass diese spätestens nach dem Abbruch der Istanbuler Verhandlungen ganz offen ein innerimperialer Machtkampf zwischen der NATO und Russland sind und die Ukraine eigentlich sozusagen gar nicht entscheidet. Das ist das Schlachtfeld. Die Ukrainer sind diejenigen, die im Krieg bluten, aber im Grunde entscheiden allen voran die USA und Russland, wie dieser Krieg weitergeht, und das kritisiert ich sehr scharf und sage sehr deutlich, ich bin in Solidarität mit den Ukrainern und sage, in Kriegen, in imperialen Auseinandersetzungen zahlen immer die arbeitenden Armen. Das ist meine harte Analyse. Ich könnte das noch vertiefen. Ich könnte noch viele Zitate und Belege dafür liefern, warum das so ist. Das ist jetzt natürlich nicht etwas, was in der Resolution an dieser Stelle steht. Aber da steht drin, dass wir für Verhandlungen sind, dass halt deutlich ist, wie viele Menschen in diesem Krieg gestorben sind, was das für Auswirkungen hat, dass der Ukraine halt auch die Zerstörung immer weiter voranschreitet, dass wir den russischen Überfall natürlich klar und deutlich verurteilen. Das haben wir als Linksfraktion auch alle geschlossen immer gemacht. Aber dass eben keine Lösung auf dem Schlachtfeld zu finden ist, dass eine diplomatische und politische Antwort geben muss. Insofern geht mir nicht um kleinstmöglichen Nenner, aber selbst das ist zum Beispiel den skandinavischen Also Finnland und Schweden. Ja. Die dänischen Kollegen oder die anderen waren nicht so hart in der Auseinandersetzung. Die sind auch der NATO beigetreten, jetzt ja. Finnland und Schweden. Erklärt ja auch vielleicht einiges an dieser Stelle. Die haben da mit keine Übereinstimmung. Wie gesagt, sie haben zu Protokoll geben lassen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Mhm. Also ich kann beim Thema Krieg und Frieden, ich kann nicht halb schwanger sein.
Ja.
Also das geht nicht. Ich muss jetzt auch nicht in der Resolution die volle Analyse, ich habe jetzt nicht da die volle Analyse des Krieges drin, wie ich sie, wenn ich öffentlich auftrete und argumentiere und zu dem Krieg gefragt werde, natürlich vertrete. Also insofern ist es ein Kompromiss. Es ist für viele ein Kompromiss gewesen, was in dieser Resolution steht, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, man verrät sich oder verbiegt sich. Kann man übrigens nicht. Also wie gesagt, halb schwanger kannst du nicht sein.
Ich spinne mal den Pfad mal weiter jetzt, Özlem, einfach um dieses System Europaparlament zu verstehen. Du hast jetzt eine Resolution als Schattenberichterstatterin ausgearbeitet, abgestimmt mit FraktionskollegInnen. Wie geht das jetzt weiter? Das geht dann ins Parlament. Suchst du jetzt im Parlament dann auch noch vorher Partnerinnen und Partner für diese Resolution oder sagst du eben, ich spreche jetzt als Özlem Demirel für die Fraktion Die Linke und mache damit, was ihr wollt irgendwie? Oder gehst du auf andere Fraktionen zu und suchst Partner für diese Resolution? Oder wie geht das dann weiter mit dieser Resolution? Erzähl mal.
Also es ist ganz anders. Erstmal entscheidet die Konferenz der Präsidenten, was auf der Tagesordnung steht. Und das wird am Donnerstag oder so entschieden.
Ja.
Für die nächste Woche in Straßburg. Und dann ist halt klar, was draufsteht. Dann ist klar, wer Schattenberichterstatter ist. Wie gesagt, beim Auswärtigen Ausschuss bei uns als Fraktion haben wir ständig Vertreter. Ich werde jetzt ständig für die Ukraine zu tun haben. Das heißt, ich werde das halt auch dauerhaft da sehr, sehr viel zu tun haben an dieser Frage. Und dann schreibt man einen Resolutionsentwurf. Das geht dann ins Büro. Also das wird dann an die Fraktion geschickt. Dann geht das in das Sekretariat, wo das diskutiert wird. Die Änderungsanträge werden angenommen und dann gibt es eine Entscheidung. Da sitzen sozusagen die Referenten der Delegationen drin, die im ersten Anlauf darüber über den Kompromiss verhandeln. Dann geht es in die Fraktion, wenn eben keine Einigung zustande kommt. Das war bei der Ukraine-Resolution der Punkt. Dann hat die Fraktion darüber diskutiert und es war sehr deutlich, alle standen bis auf die Ausnahmen, die ich eben genannt habe, hinter dieser Resolution. Also hat die Linke diese Resolution eingereicht. Dasselbe gilt für die ganzen anderen Parteien von EPP, ID, über ID gibt es ja nicht mehr, aber die Rechten, über Sozialdemokraten bis hin zu Grünen und Liberalen. Die schreiben ihre Resolution und dann gibt es einen Berichterstatter des Parlaments. In dem Fall ist das sogar ein Grüner aus Deutschland sogar, der dann sozusagen die Aufgabe hat, eine gemeinsame Resolution zu verhandeln aus den verschiedenen Resolutionen, die die Fraktionen vorgelegt haben. Beim Thema, wo es heißt, mehr militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine, war es naheliegend, das war ja die Überschrift, dass wir da zwar bei den Verhandlungen sitzen, aber natürlich nicht mitgehen und mitmachen. Also sie hatten sogar ein, zwei Punkte von unserer Resolutionsentwurf, wo es um die Verurteilung des russischen Überfalls ging oder so, sogar wörtlich übernommen aus unserer Resolution. Aber alles andere war ja genau das Gegenteil. Also war damit dann auch die Entscheidung klar, habe ich erklärt, dass wir als Fraktion nicht unter diese Resolution gehen. Und das war eine Resolution, die die anderen Fraktionen getragen haben. Das stand dann am Dienstag fest. Am Mittwoch konnten Änderungsanträge eingereicht werden von allen Delegationen und Fraktionen. Und am Donnerstag gab es die Abstimmungsliste. Dann machst du eine Abstimmungsliste für die Fraktion, wo bei welchem Antrag wie abgestimmt werden soll als Empfehlung. Es gibt bei uns das konföderale System. Keine Delegation ist gezwungen, sich daran zu halten. Gilt übrigens auch bei anderen Fraktionen. Da ist es ein bisschen strenger, aber auch da können Delegationen freier abstimmen. Deshalb gibt es auch so viele Abstimmungen und so viele Änderungsanträge in der Hoffnung, dass vielleicht was durchgeht. Und dann wird dann abgestimmt. Also und dann geht diese Abstimmungsliste an dem Abend vorher geht es von uns rüber sozusagen an das Generalsekretariat der Fraktion und dann wird es geschickt an die ganzen Fraktionsmitglieder und die müssen dann gucken, ob sie entsprechend abstimmen oder anders abstimmen und an dem Mittag wird abgestimmt. Also um so ein Gefühl zu haben, wie dieses Prozedere überhaupt ist, weil viele das gar nicht wissen. Die denken, du sitzt drei Wochen vorher und diskutierst als Fraktion oder so im Detail darüber. Ja. Kannst du auch gar nicht an dieser Stelle. Das sind die Abläufe. Aber das liegt auch ein bisschen daran. Ich meine, die Resolution, was das Europaparlament zur Außenpolitik bestimmt, ist ja an keiner Stelle bindend. Wäre es bindend, könnte man auch diese Arbeitsweise nicht haben. Aber es hat immer eine politisch-symbolische Bedeutung.
Europa to go ist eine Kooperation der Plattform Europa Blog und Die Zukunft EU und der Tageszeitung NDE Der Tag. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit. durch ein Steady-Abo der Plattform Die Zukunft EU, ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende.